In der heutigen Folge nehmen wir Sie mit hinter die Kulissen der Zoom-Erlebniswelt. In der Veterinärstation treffen wir Maja Klaassen und Tanja Piel. Beide haben einen ganz spannenden Beruf, den wir Ihnen etwas genauer vorstellen wollen. Herzlich willkommen zu Rangezoomt, Ihrer Podcast-Reihe mit Geschichten aus der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie sich für uns heute entschieden haben und wieder dabei sind bei einer weiteren Folge von Rangezoomt, Ihrem Podcast aus der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen. Und Sie hören, es hallt ein bisschen, denn wir sind mit unserem mobilen Studio heute mal teils wahrhaftig im Behandlungsraum rund um die Veterinärstation und haben uns zwei Gäste eingeladen. Bei mir sind Maja Klaassen und Tanja Piel. Schön, dass ihr da seid. Hallo Maja.
Hallo.
Hallo Tanja.
Hi.
Und ihr seid nämlich nicht die Tierärztinnen hier, sondern die hatten wir ja in dem einen oder anderen Podcast schon, sondern ihr seid, das muss ich ablesen, die tiermedizinischen Fachangestellten, TFA nennt man das. Und wir wollen euren Beruf heute ein bisschen näher bringen. Aber bevor wir damit anfangen, vielleicht einmal ein bisschen kurz persönlich zu euch. Tanja, du bist, wie wir gerade schon gehört haben im Vorgespräch, schon 27 Jahre hier im Zoo, ne?
Ja, genau. Ich habe 1998 meine Ausbildung zur Tierpflegerin begonnen, habe die abgeschlossen und danach hat sich noch die Möglichkeit ergeben, eine weitere Ausbildung zur TFA zu machen. Ja. Und die Chance habe ich ergriffen und jetzt bin ich eigentlich beides.
Ist das Voraussetzung? Also muss man vorher Tierpfleger sein oder kann man auch von vornherein TFA werden?
Nein, man muss keine Tierpflegerin sein, man kann auch einfach nur TFA sein. Bei mir hat sich das einfach so ergeben.
Aber macht's das einfacher? Also wenn man vorher mit den Tieren schon mal so im Tierpflegerbereich gearbeitet hat und jetzt dann in das Berufsbild quasi gewechselt ist, auch wenn es schon viele Jahre her ist, hat's das leichter gemacht oder sagst du, nee, es war so oder so nochmal anstrengend?
Also für mich, muss ich sagen, hat das schon ein bisschen leichter gemacht, weil man ja eine Vorbildung hatte, was Anatomie zum Beispiel angeht. Ja. Das ist auch in beiden Berufsausbildungen gleich. Und da ich hier im Zoo diese zweite Ausbildung zur TFA noch gemacht habe, musste ich mich jetzt nicht umgewöhnen und hatte ja immer die gleichen Tiere hier.
Ja, super. Maja, dann einmal zu dir. Du kommst, wie ich gehört habe, ja eigentlich ursprünglich aus so einer Kleintierpraxis. Also das ist da, wo ich mit meiner Katze normalerweise zum Impfen hingehe, oder?
Ja, genau, richtig. Genau, ich habe meine Ausbildung in der Kleintierpraxis absolviert, 3 Jahre ganz normal die Ausbildung gemacht, konnte da sehr selbstständig arbeiten, habe alle Bereiche kennengelernt, aber eben mit Haustieren. Und bin dann nach meiner Ausbildung in die Klinikwelt eingetaucht, habe in der Tierklinik gearbeitet. Ja. Da dann den Schichtdienst kennengelernt, nochmal ganz andere Notfälle und auch den Nachtdienst kennengelernt, mit Stationstieren gearbeitet und viel auch im OP.
Aber jetzt sind wir doch mal ehrlich, ne? Wenn du kommst von Hund, Katze, Maus und was halt eben sonst noch so, ne? Hamster, Hasen, will ich jetzt auch keine vergessen in den Kleintierpraxen. Und dann, also was hat bei dir stattgefunden, als du dir gedacht hast, ich würde mal Richtung Zoo gehen? Weil eins ist ja klar, Hund, Katze, Maus hast du hier eher selten, oder?
Richtig, ja. Ich habe tatsächlich bevor ich die Ausbildung begonnen habe, hier ein freiwilliges Praktikum absolviert zur Tierpflegerin. Ja. Mit der Intention auch, die Ausbildung als Tierpflegerin hier zu starten. Habe mich aber dann letztendlich doch für den medizinischen Bereich entschieden, zur TFA. Und dann, als ich da in der Klinik gearbeitet habe, war es dann auf einmal so, dass die Stellenausschreibung hier im Zoo als TFA kam und ich dachte, das ist das, was ich immer machen wollte. Und okay. Das ist einfach die perfekte Kombination gewesen aus dem medizinischen und eben dem tierpflegerischen, was ich davor gerne machen wollte.
Ja klar. Tanja, wie war das bei dir? Also du hast ja die Tiere, wenn du vorher in der Tierpflege gearbeitet hast, ne, kennen wir ja aus den anderen Folgen, mach mal ein bisschen Medical Training oder versorg die Tiere und plötzlich hast du die halt eben hier auf so einem Tisch liegen. Was ist das nochmal für ein Unterschied?
Ja, der Unterschied ist tatsächlich, dass man ja jetzt hier als TFA eigentlich alle Tiere betreut oder pflegt oder versorgt. Und in der Tierpflege hat man ja oft sein Revier und hat seine Tiere. Man ist quasi so ein bisschen wie ein Tierbesitzer. Und wir kümmern uns jetzt, wenn die Tiere krank sind zum Beispiel, und kommen zu jedem Tier, haben jedes in der Hand. Das ist schon immer super toll und spannend, weil kein Tag wie jeder andere ist.
Okay, jetzt gibt's ja ganz so viele Zoos im Land nicht, also das heißt, es ist ja schon was Besonderes, glaube ich, auch mit der Berufsausbildung dann am Ende nicht in einer Kleintierpraxis unterwegs zu sein, sondern halt eben hier im Zoo, ne? Das heißt, du hattest gesagt, sowas habe ich mir immer mal vorgestellt. Ist das so ein, wenn man, ich meine, du wirst ja ganz normal Berufsschule gemacht haben und alles Mögliche, ne? Spricht man dann mal untereinander, dass man irgendwie sagt, oh, ja, so Zoo, das wäre halt eben genau das, so wie jeder Fußballer gerne in der ersten Bundesliga spielen würde?
Als ich gesagt habe, ich fange hier im Zoo an als TFA, war das schon so, wow, das würde ich auch gerne machen, haben dann alle gesagt. Genau, die mit mir die Ausbildung zusammen gemacht haben aus der alten Praxis. Das war schon so, dass mich jeder dann herzlich verabschiedet hat. So, wir verstehen das alle voll, wir würden das genauso machen wie du.
Ja, genau. Ja, aber jetzt wollen wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal ein bisschen in euren Berufsalltag gucken lassen, ne? Und wir haben hier so in der Redaktion den Hinweis bekommen, ich soll mal einmal bei euch nachfragen, was ist so der Alltag für euch? Kriege ich aber schon gleich irgendwie den Hinweis hier auf meinem Zettel, jeder Tag ist anders. Aber vielleicht können wir uns trotzdem da mal langsam ranrobben. Also was ist denn eigentlich euer beruflicher Alltag, wenn ihr morgens hier so euren Dienst antretet?
Wenn wir morgens kommen, dann gibt's erstmal eine ganz kurze kleine Besprechung, ob schon irgendwas geplant ist, ob irgendwas Spontanes anfällt. Und die Tierärztin, die teilen dann quasi den Tag eigentlich ein und sagen, um 9 Uhr sind wir beim Pinguin, um 11 Uhr sind wir beim Seelöwen zum Beispiel. Und dann planen wir unseren Tag halt drumherum mit unseren Laborarbeiten, Medikamente herausgeben, Dokumentationen und so weiter.
Unterscheidet ihr euch da nochmal oder sagt ihr, heute mache ich mal das oder wie läuft sowas?
Genau, also bei uns ist es schon so, dass wir beides machen, auch gerne uns abwechseln, aber wir haben schon unsere Schwerpunkte, dass ich den Schwerpunkt Apotheke habe und mich da um die Medikamentenaus- und Eingabe kümmere, wenn die Tierpfleger neue Medikamente bestellen und Tanja hat den Schwerpunkt Labor, aber klar, also wir wechseln uns da auch so ab.
Genau,
wie es gerade passt.
Da gehen wir gleich auch nochmal im Detail drauf ein. Du hattest es, Tanja, gerade mal angekündigt, ne? Morgens eine Besprechung. Also man weiß am Ende auch nie, was die Nacht über gewesen sein kann. Ne? Also das heißt, wenn die Tierpfleger morgens ihren Dienst antreten, dann könnte es durchaus sein, dass hier morgens auch das Telefon klingelt, oder?
Ja, genau. Also die Tierpfleger machen morgens grundsätzlich eine Runde, nennen die das, und gucken sich alle Tiere einmal an. Und wenn es da Auffälligkeiten gibt, wird morgens dann direkt Meldung gemacht. Und dann kann das sein, dass man dann sofort Tasche packen muss und los muss. Andere Sachen, andere OPs sind zum Beispiel geplant. Ja. Da wissen wir dann, morgens um 9 Uhr geht's los, da muss alles fertig sein. Aber es ist eben sehr viel Spontanes auch dabei.
Ich glaube, man kann es schon ein bisschen vergleichen, auch so wie man es irgendwie aus einer Klinik in der Humanmedizin kennt. Ne? Man weiß halt nie, war es eine ruhige Nacht, war es nicht so, wie sind die Patientinnen und Patienten durch die Nacht gekommen, wer hat plötzlich irgendetwas. Also das heißt, auch in einer normalen Klinik werden geplante OPs verschoben, wenn irgendwas dazwischen kommt. Das kann hier euch bei auch passieren, oder? Wahrscheinlich ab und an.
Das kann auch schon mal passieren, dass was verschoben wird oder der Tag halt, der Tagesplan umgeworfen wird. Wenn natürlich was dazwischen kommt, man muss da immer drauf vorbereitet sein, dass irgendwas sein kann.
Ja.
Und es kann schon mal sein, dass man den ganzen Tag über unterwegs ist und immer nur Patienten hat. Und dann gibt's auch schon mal einen Tag, wo man tatsächlich keinen Patienten hat, wo man dann am Schreibtisch sitzt und Eintragungen macht.
Genau, da steht hier bei mir auf meinem Spickzettel Dokumentation in ZIMS. Oder ZIMS, ich weiß nicht, wie nennt man es?
ZIMS.
ZIMS, genau, okay. ZIMS, ZIMS. Was ist denn das, Maya?
Ja, ZIMS ist das Tierverwaltungsprogramm. Das ist alles auf Englisch, was da dokumentiert wird. Also Befunde werden da eingetragen.
Die ihr auch auf Englisch eintragen müsst?
Genau.
Respekt.
Ja.
Respekt.
Genau. Kotuntersuchung, Blutuntersuchung, die Gewichte der Tiere.
Kann man es für die Zuhörer so beschreiben, das ist ein Stück weit ist das die Patientenakte?
Ja, richtig. Okay. Genau. Das ist das.
Darin seht ihr dann zum Beispiel auch, wann geimpft wurde, ne, wann was fällig ist und so weiter.
Ja,
ne?
Genau.
Labor, da würde ich jetzt einmal mit anfangen, weil Labor, man kennt das selber, man geht zum Hausarzt, da machen wir einmal großes Labor. Und in der Regel weiß man, da wird ein bisschen Blut abgenommen und dann wird es irgendwie weggeschickt. Wie läuft das hier? Ist das hier auch so oder habt ihr noch andere Labortätigkeiten, die ihr hier auch quasi selber mit Bordmitteln macht?
Wir machen hier vor Ort im Labor Blutuntersuchungen und Kotuntersuchungen. Mhm. Urin können wir auch untersuchen hier. Es kommt halt immer darauf an, was man so bekommen kann. Also einfach so Blutproben von jedem Tier nehmen, das funktioniert ja nicht so. Sondern immer, wenn wir eins in Narkose haben oder halt tatsächlich in Behandlung haben, mhm, wird jedes Mal Blut abgenommen. Und wir haben hier zwei Geräte, da kann man ein großes Blutbild machen und Organwerte können wir hier bestimmen.
Okay.
Und alles weitere, wenn man jetzt zum Beispiel Vitaminprofil haben möchte, das muss weggeschickt werden ans externe Labor. Und dann haben wir...
Macht das ein normales Labor oder gibt's da auch für Veterinär dann spezielle?
Veterinärlabore sind okay, das dann, okay. Genau. Mhm. Da gibt's verschiedene. Wir haben auch tatsächlich schon mal was weggeschickt ans Humanlabor, wenn wir von einem Menschenaffen... Ja. eine spezielle Befund haben möchten, aber das ist eher die Ausnahme.
Ja, das habe ich mir fast gedacht. Ne? Aber für die Zuhörer ja wichtig, Blut ist nicht gleich Blut, sondern ja, genau. Da braucht man dann auch spezielle. Aber spannend finde ich halt eben, dass ihr noch so viel selber macht. Ne? Also es ist nicht so, dass alles weggeschickt wird. Das heißt, wie viel Zeit und Kapazitäten bindet sowas eigentlich? Also musst du dann sagen, ich habe heute mal Laborvormittag und dann kriege ich irgendwie drei Blutproben durch oder gibt's da so keinen Zeitwert, der dich das kostet?
Ja, Dom, ich kann es jetzt nicht pauschal sagen, denn das kommt ja immer darauf an, wie viel Blut bekommen wir heute, wie viele Tiere haben wir heute in Narkose, wie viel Kot wird zum Beispiel gebracht. Das kann, wenn wir unsere Routine Kotuntersuchung machen, ist das schon so, dass man dann den ganzen Vormittag im Labor beschäftigt ist damit. Denn die Tierpfleger sammeln vierteljährlich Kot von allen Tieren.
Ja.
Da haben wir ein System, tierartspezifisch, die bringen uns das vorbei. Und dann steht man den Vormittag im Labor und untersucht die Kotproben. Also setzt sie an, befundet sie, dann müssen sie eingetragen werden. Und dann ist der Vormittag vorbei.
Warum sind die Kotproben so entscheidend? Also zum einen kann ich mir natürlich denken, weil man nicht überall Blut abnehmen kann, das ist schon ganz klar. Aber ich hatte jetzt schon in mehreren Folgen auch mal darüber gesprochen mit den Kolleginnen und Kollegen, dass halt eben irgendwie die Kotprobe, die macht es irgendwie aus, ne? Im Großen und Ganzen. Ist das für euch so der Hauptindikator, wie man vorgeht?
Es ist halt so, dass wir sind ja keine Tierarztpraxis in dem Sinne, wo immer nur kranke Tiere hingebracht werden hauptsächlich, sondern wir sind da, um unseren Bestand gesund zu erhalten. Und deswegen gehören da die Kotuntersuchungen als erstes dazu, routinemäßig, um schon mal Parasiten ausschließen zu können. Und das ist halt das Einfachste, wo man drankommt, denn Kot wird jeden Tag abgesetzt.
Genau.
Da kommen die Tierpfleger gut dran und da kann man zumindest halt die Endoparasiten dann schon mal bestimmen oder schauen, ob die Tiere gesund sind.
Glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger und entscheidender Hinweis auch, ne, für eure Arbeit. Also ihr behandelt nicht nur kranke Tiere im Großen und Ganzen, sondern ihr seid für das Allgemeinwohl ne, und für die Gesunderhaltung, also auch ein Stück weit Prävention mit zuständig. Ne?
Ja, genau. Mhm. Also bei uns läuft viel Prävention. Und dazu gehören auch Blutuntersuchungen, wenn man das Tier in der Hand hat. Auch wenn man gar nicht unbedingt wirklich da was vermutet, wird das trotzdem, sobald man Blut bekommt, wird das untersucht und einmal durchlaufen gelassen, weil man ja nicht ständig drankommt wie bei Hund und Katze in der Kleintiermedizin.
Sag mal, hast du eine Zahl, wie viel Kotproben gibt so im Jahr, so einen ungefähren Wert?
Wir untersuchen ungefähr 800 Proben im Jahr.
Das ist mehr, als man sich vorstellen kann, ne?
Ja, da ist man ja, das gut ist mit schon, beschäftigt, da, oder? Ja, das ist schon einiges,
richtig,
ja.
Gut mit beschäftigt. Jetzt holen wir Maja nochmal mit ins Gespräch, obwohl wir mit Labor noch nicht ganz fertig sind. Aber ich finde den Übergang hier an der Stelle schon mal ganz schön, weil du hast gerade gesagt, ihr untersucht auf Parasiten und so weiter und so fort. Was heißt das denn dann, wenn man Richtung Apotheke guckt? Also ich kenne natürlich die Wurmkur für meine Katze zu Hause, ja, oder man kennt auch andere Impfungen oder sonstiges. Das heißt, ihr seid da wahrscheinlich auch dann im engen Austausch. Gehen wir mal davon aus, du findest irgendwas in so einer Kotprobe. Wie geht's dann weiter? Dann bist du dran.
Genau, Tanja. Also wir haben unser schönes Buch, wo alles dokumentiert wird, was wir da finden, welche Tierart und welche Untersuchung wir durchgeführt haben und dementsprechend, welche Parasitenart gefunden wird. Schauen wir dann, welche Wurmkur dafür greift. Welche Tierart wir haben und eben das Gewicht spielt auch eine Rolle. Kann das Tier gezielt gefüttert werden? Wie soll das Medikament verabreicht werden? Kann das übers Futter oral verabreicht werden oder wird's gespritzt? Ist immer ganz unterschiedlich.
Ja, jetzt lass uns mal einmal kurz über die Apotheke an sich sprechen. Also Apotheke hat natürlich jeder in der Regel große Ladenlokale im Kopf, wo dann ganz viel Personal hintersteht und aus diesen wunderschönen Schränken, die man so weit rausziehen kann, die Sachen holt. Da müssen wir, verraten wir, glaube ich, kein Geheimnis, wenn wir sagen, so sieht's hier nicht aus, ne? Also es ist ja halt eben keine Apotheke, wo man einfach so hingeht, sondern Apotheke heißt für euch auch ein Stück weit Lagerbestand.
Ja.
Kann man eure Apotheke eingrenzen, so zwischen klein, mittel, groß?
Klein, mittel, groß jetzt nicht unbedingt, aber wir haben so das da, was gebraucht wird. Die Dauermedikamente, die Tiere bekommen, Vitamine werden immer gebraucht. Wie gesagt, wo wir gerade drüber gesprochen haben, die Wurmkuren oder auch verschiedene Salben dann für die Haut. Genau, und dann ist eben die Bestellung nach Bedarf immer. Da gehen wir dann wieder rüber zu ZIMS, dem Programm. Das ist eben auch mit unserer Apotheke verbunden.
Ja.
Wo wir die Medikamente dann alle eintragen und da sehen wir dann den Bestand.
Okay, und du musst dann hinterher nachbestellen, da gibt es wahrscheinlich genauso einen Großhandel, wie man das auch kennt.
Genau.
Dann nochmal zu der Blutprobe zurück, da gehen wir nochmal Richtung Labor und auch Richtung Tanja. Du hattest gerade gesagt, wenn dann mal so ein Tier hier ist, also es kann ja durchaus sein, das kennen wir aus den anderen Podcast-Folgen, Narkose und Ähnliches wird weitestgehend vermieden, aber irgendwann ist halt mal der Moment. Das ist dann aber für euch, wenn ich es richtig verstanden habe, auch der Moment, wo ihr sagt, da machen wir jetzt dann nochmal irgendwie alles, weil das Tier gerade eh schläft, oder?
Ja, genau. Wenn man jetzt zum Beispiel auch ein Tier hinlegt, um Klauenpflege zu machen, das kommt ja auch schon mal vor, da vermuten wir jetzt eigentlich nichts Organisches oder dass es weiter eine Krankheit hat.
Ja.
Trotzdem wird Blut abgenommen und wird hier einmal untersucht, um trotzdem irgendwas auszuschließen, denn es sind ja trotzdem Wildtiere, die hier im Zoo leben, die zeigen auch nicht immer, wenn sie irgendwas haben. Das ist ja in der freien Wildbahn das Todesurteil.
Genau.
Und deswegen verstecken die ganz gerne schon mal auch irgendwelche Krankheiten oder Lahmheiten.
Ja.
Und versuchen dann eben nicht zu lahmen, wenn wir daneben stehen.
Ja, richtig. Das hatten die Tierpfleger auch mal beschrieben. Jetzt muss ich aber schon mal so ein bisschen noch mal was persönlich und auch emotionales nachfragen. Wir sitzen jetzt hier in diesem Behandlungsraum, der jetzt nicht sonderlich spektakulär ist, muss man dabei sagen. Also jeder, der mal in der Tierarztpraxis war, erkennt das irgendwie wieder. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, hier liegt so ein Löwe, ja, oder das ist doch so, schon irgendwie strange, oder? Also irgendwann wird es ja für euch auch das erste Mal gewesen sein. Kann man dann ganz normal seinen Job machen oder muss man erstmal am Rand stehen und sagen, oh, hoffentlich schläft der wirklich oder so?
Also es ist schon so, dass wir, wie gesagt, anders als in einer Kleintierpraxis zu den Tieren hingehen. Die kommen nicht zu uns. So ein großer Löwe wird nicht hier bei uns im Behandlungsraum liegen.
Okay.
Alleine, weil wir die Narkose brauchen, dann müssten wir den erstmal hier hinbringen. Genau, die Tierärztin schaut dann, ob der Löwe wirklich in Narkose liegt. Erstmal mit dem Stock, prüft den Lidreflex und wenn der wirklich schläft, dürfen wir reingehen. Es ist schon sehr aufregend, dann Löwen vor sich zu haben, aber man kann nicht erstmal überlegen und sich den in Ruhe angucken, weil das, was wir ja machen müssen, ist die Narkose überwachen. Und genau, das ist das allererste, zu schauen, ob der Löwe schön atmet. Und dann schließen wir unser Pulsoximeter an, schauen auf die Vitalwerte, wie ist der Puls die ganze Zeit, die Atemfrequenz, und schreiben da dann auch unser Narkoseprotokoll währenddessen.
Wie läuft dann im Grunde so eine OP-Vorbereitung? Also das würde mich ja dann schon nochmal interessieren, ne? Wir sehen, ihr habt hier so mobile Koffer rumstehen. Ist da im Grunde alles drin, was man braucht für den schnellen Einsatz? Oder müsstet ihr dann für so eine OP-Vorbereitung nochmal irgendwie gesondert was in die Wege leiten, Tanja?
Ja, also die Koffer, die hier gepackt stehen, das sind die Behandlungskoffer unserer Tierärztin. Da sind Spritzen, Nadeln, Blasrohrpfeile, Tupfer und sowas alles drin gelagert, dass man die fürs Erste schnell was hat. Für die Narkose müssen wir alles speziell zusammenpacken. Das heißt, wenn wir dann losgehen, wird von den Tierärzten angesagt, da ist meistens das Röntgengerät mit dabei, das muss eingepackt werden, die Schürzen, Ultraschall kommt mit. Dann OP-Besteck, je nachdem, was man machen möchte, Zahnbesteck, wenn man an die Zähne möchte, das große Hufbesteck, wenn man an die Klauen möchte. Da muss man halt wirklich einiges zusammenpacken und einiges
mitschleppen. Habt ihr dann so Checklisten oder ist das einfach Erfahrung und Routine?
Wir haben teilweise unsere Erfahrung, was mit muss, aber wenn es wirklich eine große Sache ist, schreiben wir Checklisten, damit man nichts vergisst.
Ja, das glaube ich. Da sind wir aber auch nochmal bei so einem Apothekenthema, weil es macht ja schon irgendwie einen Unterschied. Kann ich mir vorstellen, ob jetzt so ein Löwe in Narkose gelegt wird oder halt eben, was habt ihr Kleines? Ein Erdmännchen. Ist ein blöder Vergleich eigentlich, ne? Aber am Ende wissen wir, worauf es ankommt. Also das heißt, kriegst du dann in Sachen Apotheke auch irgendwie, wo guckt man danach? Ist das dann auch wieder Zims, dass da drin steht, der Löwe wiegt so und so viel, ist so und so groß, und dann wird irgendjemand von den Tierärzten errechnen und dann musst du die Plochen bestellen, oder wie läuft das?
Genau, das ist wie gesagt so, dass wir vorher das Narkoseprotokoll vorbereiten, das gehört eben auch dazu, wenn wir die Sachen packen. Schauen, welches Tier wird in Narkose gelegt, wie schwer ist das Tier, und dementsprechend eben die Narkose ausrechnen und eben so viel mitnehmen, wie gebraucht wird, aber auch darüber hinaus. Weil es kann ja immer sein, dass das Tier nochmal nachdosiert werden muss. Im schlimmsten Fall fällt eine Flasche runter. So ist das beim Transport. Genau, oder auch Schmerzmittel, Antibiotikum, dass man halt vorher überlegt, was könnte gebraucht werden in der Narkose.
Ja. Jetzt kommen wir noch zu einem Thema, das finde ich ja super spannend. Ne? Hatte ich auch in der Vorbereitung mir hier 2-3 Mal markiert. Bleiben wir nochmal beim Löwen. Also ihr merkt, ne? Katzentiere sind irgendwie auch schon schwer meins. Aber natürlich, wenn der dann in die Narkose gelegt werden muss oder auch ein Medikament bekommt, dann ist es nicht so, dass man den ans Gitter winkt und der dann freundlich irgendwie den Bobbes hinhält, ne? Für eine Spritze. Sondern dann kommt das, glaube ich, Blasrohr zum Einsatz. Ne?
Ja, genau.
Genau, vielleicht da einmal für die Zuschauer, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie funktioniert das? Also das hat so ein bisschen was auch von Agentenfilmen, ne? Wenn man dann
ja.
Also wer bedient das?
Das Blasrohr können wir alle bedienen. Bei der Narkose, wenn das Tier in Narkose gelegt wird, macht das die Tierärztin.
Ja.
Aber wenn jetzt tatsächlich ein Tier schon mal noch weitere Tage mit Schmerzmittel versorgt werden muss oder mit einem Antibiotikum, was man eben nicht übers Futter geben kann, dann kommen wir auch zum Einsatz. Dann ist da ganz klar die Dosierung vorgegeben und dann ziehen wir los und dann schießen wir mit dem Blasrohr auch auf das Tier.
Das ist doch nicht von Gott gegeben, oder? Muss man das nicht üben, Maja?
Ja, also ich war sehr aufgeregt beim ersten Mal, als Tanja mir dann das Blasrohr in die Hand gegeben hat und gesagt hat, hier mach mal, hat mir dann gezeigt, wie das funktioniert, und wir haben ja hier auch unser schönes Pappzebra in der Wette stehen, wo die Ferienkinder dann auch immer dran üben dürfen. Und ja.
Aber da habt ihr auch fleißig dran geübt.
Ja, genau, das durfte auch da stehen, um für uns zum Üben. Aber eben auch den Aufbau des Pfeils bin ich sehr oft vorher durchgegangen.
Ist es so, dass ist es egal, wo man trifft, oder ist es halt eben nicht egal? Also wenn du jetzt irgendwie so ein Medikament dann spritzt, meinetwegen halt eben auch für ein anderes Tier als den Löwen, müsst ihr gucken, dass ihr an gewissen Stellen trefft oder ist das nicht relevant?
Also es ist ganz und gar nicht egal, wohin wir treffen. Es ist bei dieser Methode eine intramuskuläre Injektion. Das heißt, ich möchte in einen Muskel treffen. Mhm. Der größte Muskel ist halt bei allen Tieren der Oberschenkel beziehungsweise der Po-Muskel. Und da versuchen wir dann zu treffen. Man könnte auch zum Beispiel den Oberarm nehmen, aber da ist die Gefahr, wenn das Tier losläuft, wenn ich erstmal losgepustet habe und der Pfeil fliegt und das Tier macht einen Schritt nach vorne, bin ich dann auch schon mal ganz schnell im Brust- oder Bauchbereich. Ja. Das muss natürlich auf jeden Fall vermieden werden. Deswegen nehmen wir wirklich gerne hinten das Hinterteil, denn wenn dann das Tier einen Schritt nach vorne macht, ist der Pfeil einfach im Zweifel nur vorbeigeflogen und ich muss einen neuen fertig machen und das nochmal machen.
Ja.
Und da kann auch in diesem Muskel das Medikament sich am besten ausbreiten.
Wenn dann der Pfeil steckt, hinten im Muskel, bleibt der dann stecken? Also wir reden jetzt von Medikamenten. Bei Narkose ist klar, ja. Ne, dann fällt es dir irgendwann um, schläft weg, dann kann man das ja auch wieder entfernen. Wie ist das aber bei so einer Medikamentengabe? Rennt der dann einen halben Tag mit dem Pfeil rum oder fallen die irgendwie ab? Wie läuft sowas?
Ja, tatsächlich bleibt der Pfeil erstmal stecken, aber wenn das Tier sich bewegt und hin und her läuft durch die Muskelbewegung, lockert der sich und fällt tatsächlich nach ein paar Minuten wieder raus.
Okay.
Und dann können die Tierpfleger den einsammeln und dann kriegen wir den zurück.
Super. Kann man die mehrfach benutzen?
Ja, genau. Wir benutzen die mehrfach. Die sind auch recht teuer. Und insofern sie nicht kaputt gehen, weil das Tier draufgetreten ist. Und wenn sie intakt sind, dann werden sie hier gespült und auch nochmal sterilisiert und fertig gemacht für den nächsten Gebrauch.
Super. So, ich gucke ein bisschen auf die Uhr, weil es ist ja, also ich die Zuhörerinnen und Zuhörer hören ja selber, ich finde es selber total spannend und dann verquatschen wir uns halt eben immer ein bisschen. Aber jetzt haben wir ja schon einiges besprochen, trotzdem möchte ich jetzt nochmal auf ein, zwei Themen mit euch eingehen. Die, glaube ich, den Zuhörern auch nicht ganz so bekannt sind. Also einmal dieses Thema Quarantänestation. Da seid ihr, glaube ich, auch zuständig. Das ist ja schon so, wenn mal ein neues Tier hier in die Zoom-Erlebniswelt kommt oder so, dann geht's ja nicht sofort ab auf die Fläche, sondern dann erstmal Quarantänestation. Jetzt ist Quarantäne ein Begriff, den wir aus der letzten Pandemie alle irgendwie kennen. Aber in der Tiermedizin auch schon deutlich länger bekannt. Was ist die Quarantänestation, Maya?
Jedes Tier, was zu uns in den Zoo kommt, durchläuft eine Quarantänezeit. Mhm. Die beträgt in der Regel so 4 Wochen. Da ist unsere Aufgabe dann, die Quarantäne dementsprechend vorzubereiten, Kotprobendöschen rauszustellen, weil die Tierpfleger halt 5 Tage hintereinander Kot sammeln müssen von den Tieren. Diese müssen dann 5 Tage auch hintereinander frei sein.
Von irgendwelchen Keimen und Erkrankungen. Also wichtig ist, ich glaube, das muss man an der Stelle nochmal unterstreichen, es geht sowohl um den Schutz des vorhandenen Tierbestandes hier, wie halt eben auch Schutz der Tiere, die dann neu kommen. Also das heißt, diese Quarantäne minimiert das Risiko, dass irgendetwas passieren kann, weil die durch euch betreut werden. Ne? Dann ein weiteres Thema, das habe ich mir hier noch aufgeschrieben, Betreuung von Intensivpatienten. Also wir haben ja schon mal ganz häufig auch bei uns hier in den Folgen gehört, ihr habt ja auch deutlich ältere Tiere hier und das ist ja auch ein bisschen aufwendiger und jeder kennt natürlich, ne, die sogenannte Intensivstation aus der Humanmedizin. Meistens nach Operationen müssen ja Menschen auch da drauf. Wie ist das bei euch hier im Zoo? Gibt es sowas wie Intensivpatienten, wie auch immer sie dann zu definieren sind?
Ja, es ist tatsächlich nicht ganz so vergleichbar wie mit einer Intensivstation im Krankenhaus. Wir bekommen hier oben schon mal kleinere Tiere hin, die besonders beobachtet werden müssen. Die großen bleiben halt immer alle vor Ort in ihren eigentlichen Gehegen und werden von den Tierpflegern betreut. Wir hatten letztens aber eine Wasseragame hier aus der Asienhalle.
Ja.
Die haben die Tierpfleger auf dem Besucherweg gefunden. Die war ein bisschen schlapp gewesen, hat sich nicht vernünftig bewegt, sah auch von der Farbe nicht so gut aus. Die wurde dann hier oben von uns betreut, untersucht und wurde dann hier behandelt mehrere Tage lang, bis es ihr wieder gut ging und dann konnte sie wieder in die Asienhalle zurückgebracht werden.
Okay. Dann zum Abschluss, bevor ich euch danach frage, ob ihr sowas wie Lieblingstiere habt, habe ich nochmal eine andere leicht ketzerische Frage. Ja, also ich weiß, wenn ich mit meinem Haustier zum Tierarzt gehe, findet die alle da doof. Also sowohl die den Tierarzt, wie halt eben auch die Helferin. Wie ist denn das bei euch, wenn ihr so durch den Zoo geht? Mögen die euch noch oder reagieren die auf euch oder sucht jeder das Weite, weil die denken, da hat jemand ein Blasrohr dabei oder so? Also wie sieht das aus?
Also die erkennen natürlich schon, wenn wir mit unserer Arbeitskleidung kommen, dass da irgendwas nicht stimmt. Und wenn wir die länger angucken, gehen die doch mal einen Schritt zur Seite und bleiben nicht lieb stehen.
Okay, okay.
Ja, und die erkennen das schon, ob man das Blasrohr mit dabei hat oder nicht. Also da reagieren die schon auch ziemlich drauf. Aber das Gute ist, dass die meisten Tiere das nach einer gewissen Zeit auch wieder vergessen haben und dann doch wieder stehen bleiben und ruhig sind. Wenn man es nicht mehrere Tage hintereinander macht, dann beruhigen die sich auch wieder und dann geht das.
Funktionieren so Tricks wie Verstecken? Also so hinterm Rücken halten oder Quatsch?
Ja, wenn man erstmal hinkommt, kann man es natürlich hinterm Rücken halten, aber zum Schießen muss man es ja hervorholen. Ja. Dann sehen die das schon.
Kann das dann auch mal sein, dass sowas ein Stündchen dauert oder so, bis so ein Tier sich wieder beruhigt hat? Also ich stelle mir das gerade so bildlich vor, die sehen das Blasrohr und dann wird's halt eben, ne, fängt man vielleicht an, sich auch zu verstecken oder so, dass ihr dann da wirklich vor so einem Gehege stehen müsst, bis der Moment gekommen ist?
Also ja, tatsächlich eine Stunde dauert das nicht. Man muss eben gucken, welches Tier man vor sich hat. Es ist immer ein bisschen hektisch bei Antilopen. Das sind so Hektiker, die werden da schon sehr nervös, laufen hin und her. Und da muss man auch gucken, natürlich in den Moment abpassen, wo das Tier mal stehen bleibt. Aber eigentlich versuchen wir es so kurz wie möglich zu halten. Denn wenn die sich erstmal aufgeregt haben und da reingesteigert haben, ist es für uns auch schwierig, dann wirklich zu treffen.
Ja. Maja, kannst du dich noch an dein erstes Tier erinnern, bei dem du mit dem Blasrohr arbeiten musstest?
Ja. Ja, meinen ersten Blasrohrpatienten erinnere ich mich. Das war ein Springbock. Da war ich sehr aufgeregt und der Springbock war auch sehr aufgeregt. Da ist es ja so, der Springbock hat nicht viel Fläche zu bieten zum Schießen. Und dann, als ich losgelaufen bin, war ich auch so, Tanja, komm mit, hilf mir und guck mit und unterstütz mich. Aber letztendlich hat alles dann gut geklappt. Ja. Mein erster Blasrohrfall war dann im Springbock drin. Genau, und anschließend ging es dann zum Impftermin bei den Husuma-Protestschweinen. Da ist es ja wiederum ganz anders. Die werden dann mit Futter abgelenkt, stehen dann da ganz cool und fressen. Und da ist die Fläche auch eben viel größer und die stehen viel näher. Und das ist ganz anders als beim Springbock.
Ja, das glaube ich gerne. So, ihr Lieben, vielen, vielen Dank an der Stelle schon mal für die Einblicke in dieser Folge. Aber jetzt natürlich zum Abschluss mal wieder die Frage, schon lange nicht mehr gestellt, merke ich dabei. Gibt es denn bei euch ein Tier, was euch ganz besonders ans Herz gewachsen ist, also vielleicht auch unterschiedliche, ne? Also das kann ja sein. Wie sieht's bei dir aus, Tanja? Gibt's das? Also ihr versorgt natürlich alle gleich gut, außer Frage, aber du bist jetzt 27 Jahre hier. Ist einem da schon der ein oder andere besonders ans Herz gewachsen?
Tatsächlich ist das dadurch, dass wir eben kein festes Revier haben und alle Tiere betreuen und die auch ja gar nicht unbedingt immer regelmäßig sehen, habe ich kein richtiges Lieblingstier. Ich finde es toll, die Giraffen zu sehen, auch zu den Giraffen zu gehen, vor denen zu stehen oder die auch zu füttern mal mit Leckerchen. Und wenn die dann mit ihrem Hals runterkommen und dich mit den großen Augen angucken, mit den langen Wimpern, das ist schon immer super. Aber auch da hätte ich jetzt keine Lieblingsgiraffe, könnte ich jetzt nicht sagen.
Maja, wie sieht's bei dir aus?
Genau, wie Tanja schon sagt, sich auf ein Tier zu spezialisieren ist schwierig bei uns, da wir nicht so den Kontakt haben wie die Tierpfleger. Aber ich finde auch die Giraffen sehr toll. Mit dem langen Hals neben denen zu stehen ist schon ganz besonders. Und die Husuma-Protestschweine. Ich mag dieses Grunzen einfach so sehr.
Ja, ich bin hier mit meinen Seelöwen ziemlich einsam auf weiter Flur. Das muss ich ja immer wieder sagen. Aber nichtsdestotrotz, jeder Jeck ist anders. Tanja, Maja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Jetzt wollen wir euch aber auch nicht weiter abhalten von der Arbeit, denn ihr habt ja wahrscheinlich noch mit ein paar tierischen Patienten heute zu tun. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Zuhören wie immer und Informationen, ein bisschen mehr über die Tiere als über die Veterinärstation, finden Sie auf unserer Internetseite www.zoom-erlebniswelt.de. Also, bis zum nächsten Mal.